Guten Morgen. Gut seht ihr aus. Ja, ich habe heute Morgen ein Thema, über das wir nicht so oft reden. Es geht um eine Person, von der viele Menschen glauben, dass es die gar nicht gibt. Jetzt sagst du vielleicht, aber das ist ja irgendwie jeden Sonntag so. Aber heute geht es nicht um Gott. Geht auch um Gott. Heute geht es ganz viel um den Gegenspieler Gottes. Und ich lese euch dazu einen Text vor, den wir in Matthäus Kapitel 4 finden. Und da hat Jesus eine Begegnung mit dem Gegenspieler Gottes. Und offensichtlich war Jesus nicht der Meinung, dass es den nicht gibt. Der war ja dann auch persönlich mit ihm zugange. Hören wir erstmal den Text an und dann werde ich da ein paar Dinge dazu sagen. Matthäus Kapitel 4, Verse 1 bis 11. Ich lese nach der guten Nachricht. Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, denn in den Heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte, dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan. In den Heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, deinem Gott, wirf dich nieder, ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Darauf ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel kamen und versorgten ihn. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass du durch dein Wort zu uns redest und wir möchten unsere Herzen öffnen für das, was du uns heute Morgen durch dieses Wort sagen möchtest. Amen. Wir haben in letzter Zeit immer mal wieder so festgestellt, dass wir momentan vermutlich nicht alles ganz falsch machen, denn wir haben so den Eindruck, dass es in der Gemeinde, im Leben von einigen Leuten gerade schon so den einen oder anderen Umstand gibt, den wir als Angriff ansehen würden. Als Anfechtung, als Versuchung, wenn du so willst. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte heute Morgen gern was zu diesem Thema sagen. Ich bin normalerweise nicht so der, der über Versuchung und Anfechtung so viel redet. Ich fühle mich irgendwie gar nicht so sehr versucht immer wieder. Und trotzdem stelle ich fest, es gibt so Dinge, die passieren und du denkst dir, was war das jetzt? Wo kommt das her? Was passiert da gerade? Und ich glaube persönlich, dass jeder von uns in der Gefahr steht oder bei jedem von uns versucht, der Teufel uns vom richtigen Weg abzubringen. Und ich würde euch jetzt gerne eine Frage stellen und ich bitte euch, in eurem Herzen zu antworten und nicht laut, damit es nicht peinlich wird. Ich würde euch gerne fragen, was denkt ihr, warum der Teufel das macht? Denkt mal kurz darüber nach. Warum versucht uns der Teufel? Denk nicht so sehr an das, was wir gerade gelesen haben, aber warum versucht der Teufel, dich vom richtigen Weg abzubringen? Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt denkt, na ja, der will halt, dass wir die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Und ich würde jetzt mal heute Morgen mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, ich glaube nicht, dass das so ist. Weil, warum kommen wir in die Hölle, wenn wir denn in die Hölle kommen? Wir kommen in die Hölle, weil unsere Sünden nicht vergeben sind. Sagst du, naja, eben. Aber was ist mit uns Christen? Wir haben doch Vergebung, oder? Um in die Hölle zu kommen, wie viel muss man sündigen? Muss man sehr viel sündigen? 10, 100 Sünden, große Sünden, 25 Kilo, 2 Tonnen. Die Bibel sagt uns, um in die Hölle zu kommen, da reicht eine Sünde. Insofern sind wir eigentlich alle in Anführungszeichen in der Gefahr, in der Hölle zu landen. Aber ich denke, die meisten, die hier sitzen, die wissen jetzt schon, auf was es rausgeht und die haben, jetzt sage ich mal, Vorkehrungen getroffen, damit es nicht passiert. Die haben nämlich einen Deal mit Jesus gemacht. Die haben einen Handel mit Jesus gemacht. Die haben gesagt, Jesus, ich gebe dir meinen ganzen Müll und ich bekomme von dir dafür ewiges Leben. Und das ist eine ziemlich coole Sache. Ist ein guter Handel. Wenn du den noch nicht gemacht hast, würde ich dir empfehlen, den heute noch abzuschließen. Du hast nur Vorteile von. Ja, okay, es gibt da noch so ein bisschen Kleingedrucktes, da reden wir dann auch nochmal drüber. Aber du kannst deinen ganzen Müll loswerden, deine ganze Schuld, deinen ganzen Dreck in deinem Leben. Und du bekommst von Gott ewiges Leben geschenkt. So, wenn der Teufel jetzt versucht, uns Christen vom richtigen Weg abzubringen, dann geht es weniger darum, dass wir am Ende in der Hölle landen, weil das wird er nicht schaffen. Weil die Bibel uns sagt, dass Jesus für unsere Schuld bezahlt hat, also auch für die Dinge, die wir dann tun werden, würden, wenn wir das tun, was der Teufel gerne möchte. Also wir kommen nicht deswegen in den Himmel, weil wir in den Versuchungen so gut aufpassen und nichts falsch machen, sondern wir kommen deswegen in den Himmel, weil Jesus für uns bezahlt hat. Das ist mir wichtig. So, nachdem ich das jetzt gesagt habe und wir das verstanden haben, was ist jetzt das Ziel? Warum versucht uns der Teufel denn vom richtigen Weg abzubringen? Natürlich, wenn er könnte, würde er das gerne tun. Ich weiß ja nicht, was in ihm vorgeht. Bin ja da kein Experte und ich rede auch nicht mit ihm. Ich gehe schon davon aus, dass es das Ziel des Teufels wäre, uns so weit vom richtigen Weg abzubringen, dass wir am Ende auch eben nicht im Himmel ankommen. Aber das, was er auf jeden Fall möchte, ist uns den Segen zu rauben, den Gott für uns vorbereitet hat. Und Gehorsam ist der Schlüssel zum Segen. So, der Feind möchte uns berauben. Und dass ich mir das nicht ausgedacht habe, das zeigt dir, was Jesus zu dem Thema sagt in Johannes 10, Vers 10. Das sagt er, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Das ist das Ziel, was der Teufel mit uns hat. Er möchte uns Dinge wegnehmen, die eigentlich uns gehören. Und weil er das nicht einfach so kann, deswegen versucht er uns dazu zu bringen, Dinge zu tun, die Gott dazu zwingen, uns den Segen abzudrehen. Denn Gott hat gesagt, wenn ihr euch an meine Gebote haltet, dann werdet ihr den Segen haben. Das hört sich manchmal so ein bisschen nach Belohnung an. Das ist vielleicht auch im einen oder anderen Fall so. Aber ganz, ganz viel ist das, was man in der Kindererziehung natürliche Konsequenz nennt. Das sind Dinge, die passieren, weil wir Entscheidungen getroffen haben. Wenn du zum Beispiel die Entscheidung triffst, jetzt unabhängig davon, ob du das als Sünde ansiehst oder nicht, da haben wir gestern Abend so eine kurze Diskussion gehabt, aber gesetzt den Fall, dass du dich dazu entscheidest, zu rauchen, dann muss Gott dich nicht mit Krebs bestrafen. Das macht der Teer und das Nikotin. Also Nikotin weiß ich nicht, aber jedenfalls das, was du dazu dir nimmst in dem Rauch. Gott muss dich nicht bestrafen, das ist eine natürliche Konsequenz deines Handelns. Wenn du dich deinem Ehepartner gegenüber nicht richtig verhältst und ständig auf Krawall gebürstet bist und nicht Liebe und Zuneigung zeigst und so weiter, dann muss Gott dich nicht damit strafen, dass deine Ehe den Bach runtergeht. Das wird einfach passieren, weil du Entscheidungen triffst. Wenn du deine Kinder erziehst, sodass die tun und lassen können, was sie wollen, dann muss Gott dich nicht damit bestrafen, dass deine Kinder am Ende rebellisch werden und sich nicht an Regeln halten, weil das wird automatisch passieren, weil du Entscheidungen getroffen hast. Also ich hoffe, wir verstehen das. So, dieser Segen, der kommt, das, was Gutes in unserem Leben passiert, das sind Konsequenzen unserer Entscheidungen zum allergrößten Teil. Jetzt geht's in der Geschichte aber ja nicht um uns. Aber mir war einfach wichtig, dass wir es so ein bisschen verstehen, weil wir am Schluss natürlich aus dem, was Jesus erlebt hat, Schlüsse ziehen, was für unser Leben wichtig ist. So, bei Jesus hat es ein bisschen anders ausgesehen. Bei Jesus ging es nicht so sehr darum, dass Jesus nicht gesegnet werden sollte. Bei Jesus geht es darum, dass er auf diese Welt kam, um für uns als fehlerloses Lamm Gottes zu sterben. Und die einfachste Möglichkeit, alle Menschen in die Hölle zu bringen, wäre gewesen, diesen Plan zu durchkreuzen und Jesus dazu zu bringen, zu sündigen. Denn dann hätte er dieses Opfer nicht mehr bringen können. Und dann wären wir alle ganz, ganz übel dran gewesen. Und deswegen hat der Teufel vermutlich nicht nur in dieser Situation, sondern sein ganzes Leben lang immer wieder versucht, Jesus dazu zu bringen, Dinge zu tun, die Gott nicht wollte. Also, jetzt verstehen wir auf der einen Seite, was bei Jesus passiert, hoffentlich, und wir verstehen auf der anderen Seite, was der Hintergrund ist bei dem, was in unserem Leben passiert. Und jetzt versuchen wir ein bisschen davon zu lernen, was Jesus getan, nicht getan hat, was er gesagt hat, was der Teufel getan hat. Lass mich mit einem ersten Punkt anfangen. Ich weiß nicht, was du denkst, wie alt diese Welt ist. Da gibt es Leute, die sagen, das ist jetzt ungefähr 6000 Jahre alt. Da gibt es manche, die sagen, je nachdem, was du da als Anfang nimmst, das sind ein paar Milliarden Jahre oder so. Das ist für mich jetzt nicht entscheidend. Ich nehme jetzt einfach mal den kürzesten Zeitraum, der so üblicherweise möglich ist. Das sind 6000 Jahre. Das heißt denn, dass der Teufel inzwischen ungefähr 6000 Jahre Erfahrung hat, Menschen aufs Kreuz zu legen. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich gehe mal davon aus, dass du keine 6000 Jahre alt bist. Das heißt, er ist da einfach im Vorteil. Dazu kommt, und das wird uns in der Bibel auch immer wieder gesagt, dass der Teufel listig und gerissen ist. Und dazu kommt, dass er sich auch nicht an Regeln hält. Wisst ihr, ich habe mir schon mal überlegt, wenn es darum geht, Menschen fürs Evangelium zu überzeugen oder Menschen dazu zu bringen, Jesus nachzufolgen. Und da gibt es ja auch noch andere Menschen, die unterwegs sind und die, keine Ahnung, von Tür zu Tür gehen oder eben Gespräche führen und Menschen versuchen, irgendwie zu fangen für irgendwelche Sekten oder sonst irgendwas. Und ich habe mir schon oft gedacht, irgendwie ist es ein bisschen unfair. So, die können Leute manipulieren, die können ihnen Unwahrheiten sagen, die können alles Mögliche versprechen. Vielleicht denkst du da jetzt eher nicht an Religion, sondern an andere Felder, aber das ist jetzt ja auch mal unerheblich. Aber ich denke mir oft, wir müssen nach den Regeln spielen. Die Leute, die zu Jesus kommen, müssen das freiwillig tun. Wir können die nicht irgendwie reinlegen und ihnen einen Vertrag unterschieben, wo es nachher dann doch irgendwie was anderes dabei rauskommt. Die Leute sollten das freiwillig tun. So, Jesus ist ein Gentleman. Er sagt, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an und wenn du mir aufmachst, dann komme ich rein. Der Teufel macht es nicht. Wenn die Tür ein Spalt offen ist, dann kommt er. Wenn du nicht aufpasst, dann legt er dich rein. Er ist gerissen. Er ist ein Lügner. Er ist ein Dieb. Und das ist wichtig, wenn wir mit diesen ganzen Dingen uns befassen, dass wir nicht erwarten müssen, dass unser Leben irgendwie fair ist. Denn der Feind, mit dem wir es zu tun haben, der kämpft nicht fair. Könnte man nur einiges dazu sagen? Ich lasse es mal einfach gut sein. Und wenn der Feind jetzt kommt und er möchte dir irgendwie ans Leder, er möchte dich berauben, er möchte dir irgendwelche Dinge wegnehmen, er möchte dich dazu bringen, Dinge zu tun, die nicht richtig sind, dann setzt er nicht da an, wo du stark bist, sondern er setzt da an, wo du schwach bist. Also bei Jesus heißt es jetzt hier, als Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Weiß ich, ob er nach 39 Tagen ja auch schon hungrig war, ich gehe mal davon aus. So, das sagt uns einfach, nach 40 Tagen Fasten bist du hungrig. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal gemacht hat. Ich kenne eigentlich nur eine Person, von der ich das bisher mitbekommen habe, außer Jesus, in meinem persönlichen Bekanntenkreis, die das mal getan hat. Ich brauche keine 40 Tage, um hungrig zu werden. So, und nach 40 Tagen war Jesus richtig hungrig. Und jetzt kommt der Teufel und er fängt nicht an mit irgendwelchen Dingen, die jetzt nicht relevant sind, sondern er fängt mit dem an, worüber Jesus vermutlich auch nachgedacht hat. Nämlich, ich habe Hunger. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber das war ja Jesus, oder? War ja der Sohn Gottes. Der hat doch keinen Hunger gehabt. Natürlich hatte Jesus Hunger. Jesus hatte Hunger, Jesus hat geschwitzt, Jesus war müde, Jesus hatte Schmerzen. Jesus war traurig, er war deprimiert. All das, was du kennst aus deinem Leben, all das hat Jesus erlebt. Jesus war kein Übermensch in diesem Sinne. Nach viel, viel Diskussion in der Christenheit haben sich die meisten Christen auf dieser Welt darauf geeinigt zu sagen, Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und Jesus war an diesem Punkt angreifbar. Und jetzt kommt der Teufel und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, vielleicht hört ihr da was ihr aus dem ersten Buch Mose kennt. Sollte Gott gesagt haben, also jetzt ist es ein bisschen anders formuliert, aber letztendlich geht es darum, da werden die Grundlagen in Frage gestellt. Wenn du Gottes Sohn bist. Jesus wusste, dass er Gottes Sohn war. Der Hintergrund ist, beweis mir's. Zeig mir, dass du Gottes Sohn bist. Und dann, was verlangt er von ihm? Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Ich weiß nicht, wie oft du das schon versucht hast, aus Steinen Brot zu machen. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns nicht auf diese Idee kommen würden. Aber gesetzt den Fall. Wir sind jetzt auf unserer Gemeindefreizeit und wir wandern und wir haben irgendwie alle vergessen, unser Vesper zu packen. Und jetzt sind wir da oben auf dem Monte Piana in 3000 Meter Höhe und wir sind alle hungrig. Und da kommt jemand auf die Idee, ach, hier sind doch genug Steine, lass uns doch aus diesen Steinen Brot machen. Ich weiß nicht, wer von uns sagen würde, das ist Sünde. Sowas darf man nicht machen. Grundsätzlich würde ich jetzt sagen, was ist daran sündig? Also aus Steinen Brot machen, erinnere ich mich nicht, dass Jesus das gemacht hat, aber Jesus hat Brot vermehrt, er hat Fische vermehrt, er hat aus Wasser Wein gemacht, obwohl manche Christen es lieber anders gehabt hätten. Aber also Jesus hat solche Dinge getan, so das an sich war nicht falsch. Aber was offensichtlich falsch gewesen wäre, wäre dieses Wunder zu tun aus Eigennutz. Ich weiß auch nicht, warum der Teufel mit dem angefangen hat. Ich glaube, die Hintergründe, die müssen wir auch nicht so hundertprozentig erfassen und umreißen. Aber das sagt mir einfach, dass nicht nur Dinge, die moralisch verwerflich sind oder die Gott in seinem Wort verboten hat, Sünde sein können. Es kann Sünde sein, wenn wir Dinge tun, die für jemand anderen vollkommen normal und vollkommen unkritisch wären, aber für dich ist es Sünde. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, alles über einen Kamm zu scheren und zu sagen, das ist so. Manche Dinge sind so, das ist schon richtig. Manche Dinge sind für alle Menschen gleich. Und trotzdem gibt es Situationen, wo manche von uns Dinge besser nicht tun sollten, die nicht grundsätzlich verboten sind, weil Gott ihnen den Weg entsprechend vorgegeben hat. Und deswegen, Geschwister, lasst uns einfach ein bisschen genauer hinschauen und nicht so schnell dabei zu sein, zu sagen, ja, das ist doch vollkommen in Ordnung. Da gibt's ja nichts, was dagegen spricht. Ich habe mir lang überlegt über dieses Thema, in welche Richtung das gehen soll. Man kann ja alle möglichen Schwerpunkte setzen. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir momentan eher in der Gefahr stehen, die Dinge ein bisschen zu locker zu sehen und ein bisschen zu schnell darüber hinwegzugehen, was man tun darf und was man nicht tun darf, weil wir leben ja alle in der Gnade und Gott vergibt ja auch und so. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn wir heute mal wieder ein bisschen darüber nachdenken, was will Gott eigentlich von mir? Und was wäre in dieser Situation das Richtige zu tun? Und vielleicht gibt es Dinge, wo du sagst, das ist doch nicht verboten, das darf ich doch. Und Gott sagt, ja, aber es ist jetzt nicht gut für dich. Ich lasse den Punkt mal so stehen. Vielleicht macht der Heilige Geist es in deinem Herzen irgendwie lebendig. Was macht Jesus? Er antwortet ihm. In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. So eine ähnliche Aussage macht Jesus später dann nochmal, wo es auch um Brot geht und er sagte, meine Nahrung ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Also Jesus hatte offensichtlich so irgendwie eine andere Perspektive für sein Leben, wo er gesagt hat, es macht mich satt innerlich, das zu tun, was Gott von mir will. Und ich sehe da einfach so eine Haltung, die Freude dran hat, das Richtige zu tun, Gottes Willen zu tun, die Freude dran hat, in den Wegen Gottes zu gehen. Und das unsere Seele innerlich satt macht. So, Jesus wehrt sich mit dem Wort Gottes. Und ich finde das eine gute Sache, die wir uns als Vorbild nehmen können. Man wehrt sich mit dem Wort Gottes. Im Epheserbrief, da gibt es so einen Abschnitt über die Waffenrüstung. Und da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die wir da anziehen könnten. Da gibt es den Helm des Heils, den Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen und den Gürtel der Wahrheit und so. Schild des Glaubens und das Schwert des Geistes. Und ich habe für mich so, als ich das mich da ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, festgestellt, letztendlich gehen für mich all diese einzelnen Dinge zurück aufs Wort Gottes. Und zwar nicht nur das Schwert. Beim Schwert wird es ausdrücklich gesagt. Das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Aber der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Jetzt kannst du sagen, ja, meine Gerechtigkeit kommt vom Opfer Jesu, nicht aus der Bibel. Aber woher weiß ich es denn? Ich weiß es, weil mir die Bibel das sagt. Das Evangelium, die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Welches Evangelium verkünden wir denn? Das Evangelium, was wir in der Bibel finden. Und so kannst du all diese Ausrüstungsgegenstände vorwärts und rückwärts durchbuchstabieren und du wirst am Ende immer irgendwo das Wort Gottes finden, was da entweder direkt drinsteckt oder was irgendwie sehr wichtig ist in der ganzen Geschichte. Geschwister, das ist unser täglich Brot, unser Handwerkszeug. Wir müssen uns im Wort Gottes auskennen. Das Wort Gottes sagt uns, wer wir sind. Das Wort Gottes sagt uns, was Gott über uns denkt, wie er will, dass wir uns verhalten. Das Wort Gottes sagt uns, was wir besser nicht tun sollen. Das Wort Gottes ist für jeden Aspekt unseres Lebens unglaublich wichtig. Und der Heilige Geist ist da, um uns dieses Wort zu erklären. Und Jesus kennt dieses Wort Gottes. So, also es ist wichtig, dass wir Gott kennenlernen, dass wir sein Wort kennenlernen. Es heißt, dass es Menschen gibt, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben. Die einfach wissen, es gibt Prinzipien. Ich kann dir nicht genau sagen, wo es steht, oder ich kann dir nicht genau sagen, wie das ist, aber ich merke, da ist ein Prinzip Gottes verletzt Und deswegen ist es nicht gut. Oder du merkst, ich kann meinen Finger nicht hundertprozentig genau drauf legen, aber das hört sich nach Gott an. Da ist irgendwie, da ist das Prinzip Gottes irgendwie dahinter. Und jetzt kannst du natürlich hergehen und sagen, wenn der Feind kommt und sagt so und so und so und flüstert dir da irgendwas ins Ohr und dann sagst du, ja, da gibt's bestimmt irgendwas im Wort Gottes. Früher hätte man da jetzt eine Konkordanz vielleicht aufgeschlagen, hat angefangen zu blättern, hat gesucht und nichts gefunden. Heute mit Google geht's vielleicht ein bisschen besser und schneller, vielleicht findest du dann, was du brauchst. Aber weißt du was, noch besser ist es, du machst es wie Jesus. Jesus hat nicht nachgeschlagen, der hat auch nicht 25 Schriftrollen dabei gehabt, in denen er irgendwie nachlesen konnte. Jesus kannte das Wort Gottes auswendig. Und ich empfehle dir sehr, ich weiß nicht, wie gut du im Auswendiglernen bist, aber die wichtigsten Bibelstellen, Dinge, die Gott dir wichtig macht oder Dinge, die, vielleicht hast du so eine Bibel, wo Dinge fett gedruckt sind oder so, lern die auswendig. Das ist unser täglich Brot, das ist das, was uns am Leben erhält, das ist das, was uns hilft, das ist die Munition für den Kampf gegen den Feind. Es ist wichtig, dass wir wissen, was das Wort Gottes über uns sagt. Da könnte man noch ganz viel drüber sagen, vielleicht machen wir das auch irgendwann mal, dass wir irgend noch was über die Waffenrüstung sagen oder über den Kampf, wie das genau geht. Da könnte man dann noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also ich mache euch Mut, lernt das Wort Gottes auswendig. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und dann kommt der zweite Versuch vom Feind. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dass sie dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. So, jetzt wird's ganz fromm. Das kann doch nicht falsch sein, oder? Ich meine, so, immerhin Wort Gottes. Wolfgang hat gerade gesagt, Wort Gottes, das ist gut, das ist wichtig, das brauchen wir. Also, Gott hat versprochen, mich auf meinen Händen zu tragen, also kann ich mich jetzt da runterstürzen, wenn ich Gottes Sohn bin. Bin ich Gottes Sohn? Ich bin Gottes Sohn. Also kann ich das doch machen. Der Teufel kennt das Wort Gottes. Der hat 6000 Jahre Zeit gehabt, das auswendig zu lernen. Vermutlich kennt er das Wort Gottes sehr viel besser als du. Aber wisst ihr was? Allein die Tatsache, dass irgendwas im Wort Gottes steht, macht es nicht, also jetzt muss ich aufpassen, wie ich das formuliere. Ich wollte gerade sagen, macht es nicht richtig, aber natürlich ist es richtig, aber sagen wir mal so, man kann Dinge aus dem Zusammenhang reißen, man kann Dinge in einem Zusammenhang stellen, man kann, vielleicht hast du das Wort schon mal gehört, was Prediger normalerweise tun sollten, ist Exegese zu betreiben. Und Ex, kennt ihr Cum-Ex? Cum-Cum? So gab es ja vor einiger Zeit was. Ex heißt aus etwas heraus und das Gegenteil davon ist Eis im Griechischen. Und das heißt hinein. So Exegese ist, ich nehme einen Text und ich lese Dinge heraus. Eisegese ist, ich habe einen Text und ich lese Dinge hinein. Also ich habe meine Vorstellungen und jetzt suche ich mir einen Bibeltext, in den ich meine Vorstellungen hineinlesen kann. Und dann versuche ich meine vermutlich falschen Haltungen, Vorhaben, Gedanken mit irgendeinem Bibeltext zu begründen, der das so eigentlich gar nicht aussagt. Ich kann, so wie hier der Teufel das tut, ich kann Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißen und sagen, da steht's doch. Und sowas kann total daneben sein. Und deswegen, ich habe gesagt, der Feind, der spielt nicht fair. Christen spielen manchmal auch nicht fair. Und wir sollten uns davor hüten, das Wort Gottes zu missbrauchen, um unsere eigenen Gedanken irgendwie jemand anderem überzustülpen oder unsere eigenen Gedanken zu rechtfertigen, Fehlverhalten irgendwie zu rechtfertigen durch irgendwelche Bibelstellen, die wir irgendwo rausreißen und sagen, da steht's doch. Und was macht Jesus? Jesus ändert jetzt nicht seine Taktik und sagt, naja, jetzt hat der Teufel die Bibel benutzt, jetzt muss ich mir noch was anderem suchen. Nein, Jesus bleibt bei seiner Taktik. Er sagt, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wenn du konfrontiert bist mit Dingen, die vielleicht aus dem Wort Gottes berechtigt erscheinen oder wo jemand versucht, irgendwas aus dem Wort Gottes zu beweisen oder dir darzustellen, dann ist es gut nachzugucken, was sagt der Rest der Bibel. Manche von euch, die mich schon eine Weile kennen, die kennen jetzt diesen Spruch, der kommt. Die Bibel legt sich selber aus. So, wir legen die unklaren Teile der Bibel mit den klaren Teilen der Bibel aus. Wir nehmen die Gesamtlehre der Bibel, legen den einen Vers daneben und schauen, wie passt es zusammen. Wir sind davon überzeugt, dass es im Wort Gottes keine Widersprüche gibt in dem Sinn, dass Gott einmal so sagt und einmal so. Wird jetzt über das Thema hinausführen, das näher auszuführen. Wir sind davon überzeugt, dass Auslegungen, die dem Rest der Bibel widersprechen, nicht von Gott sind. Und jetzt kommt Jesus und stellt diesem aus dem Zusammenhang gerissenen Vers ein Prinzip aus dem Wort Gottes gegenüber und sagt, das kann so nicht richtig sein, weil Gott in seinem Wort was anderes sagt. Natürlich steht es da, dass Gott seinen Engeln befehlen wird. Aber es gibt uns nicht das Recht, Gott herauszufordern. Und das ist das, was Jesus dem dagegen hält. So, er begegnet diesem Angriff wieder mit dem Wort Gottes. Und deswegen ist es wichtig, dass wir im Lauf der Zeit, so was passiert ja nicht von heute auf morgen, aber im Lauf der Zeit uns mehr und mehr Verständnis, mir geht es nicht um Wissen, aber um Verständnis vom Wort Gottes aneignen, dass wir mehr und mehr verstehen, wie Gott tickt, was Gott wichtig ist. Verstehst du, du kannst einzelne Bibelstellen nehmen und sagen, ja, da steht das und das und dann ist es so. Aber das, was ich wichtig finde, was einen reifen Christen für mich ausmacht, ist, im Lauf der Zeit verstehen wir das gesamte Bild. Wir verstehen mehr von Gott. Es wird klarer, was Gott eigentlich will. Und wir verstehen auf diesem Hintergrund die einzelnen Bibelstellen besser. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Das ist so ähnlich wie vielleicht in einer Beziehung. Das sagt dein Partner irgendwas und du verstehst es vielleicht richtig oder vielleicht auch falsch. Aber nach 20, 30, 40 Jahren, wenn du weißt, wie denkt mein Mann, wie denkt meine Frau? Und du weißt, es kann so nicht gemeint sein. Obwohl die Worte vielleicht so sind oder man das so verstehen könnte. Aber du weißt, nee, das ist nicht seine, das ist nicht ihre Art. So denkt er oder sie nicht. Und deswegen kannst du das, was gesagt wird, hoffentlich besser verstehen und besser einordnen. So. Jetzt wollte ich noch ein bisschen was zu den Bereichen sagen, in denen Jesus hier versucht wird. Also er hat zunächst mal mit Hunger angefangen. Dann geht's hier, also diese Frage, wenn du Gottes Sohn bist, da geht's ja irgendwie schon auch um Anerkennung. So, ich muss beweisen, dass ich Gottes Sohn bin oder so. Was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, werden wir gleich im nächsten Punkt sehen, das sind Abkürzungen, bequemere Wege. Was jetzt bei Jesus nicht so sehr der Punkt der Versuchung war, aber was bei uns oft vorkommt, da geht es oft um Geld, da geht es um Macht, da geht es um Sexualität. So, das sind so die Punkte, die bei uns immer wieder auch vorkommen. Da geht es um ein gutes Bild abgeben für anderen. Aber jetzt kommt der nächste Angriff, wo Jesus angepackt wird und wo der Teufel versucht, ihn von seinem Weg abzubringen. Und auch da stellen wir wieder fest, dass Jesus mit dem Wort Gottes argumentiert. Und diesmal ist es aber was nicht anders zu interpretieren ist. Jetzt ist es ganz eindeutig. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, führte ihn auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. So, ich denke, das ist offensichtlich, das wird vermutlich jeder irgendwie merken, das kann nicht richtig sein. Warum versucht es der Teufel trotzdem? Der Hintergrund in meinen Augen ist relativ einfach. Der Weg, den Jesus vor sich hatte, wird kein leichter sein. Wir kennen das inzwischen. Aber es war vollkommen klar, dass Jesus einen Weg gehen musste, der einfach schwierig war. Und ich würde jetzt mal sagen, menschlich gesehen, wo Jesus eigentlich keine Lust drauf hatte. Er sagt am Ende im Garten Gethsemane, betet er zu seinem Vater und sagt, Herr, wenn, oder Vater, wenn es möglich ist, dann lass uns das irgendwie anders regeln. Wer will schon gerne ausgepeitscht werden und am Kreuz sterben? Und der Teufel bietet ihm hier einen Weg an und sagt, pass mal auf, ich gebe dir all diese Reiche, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Und manche Leute sagen, ja, das war eine leere Versprechung. Ich glaube das nicht. Der Herrscher dieser Welt, so sagt uns die Bibel, ist der Teufel. Der Teufel sagt, ich gebe dir all diese Reiche, das Einzige, was du machen musst, ist mich anzubeten. Und es wäre eine praktische Abkürzung gewesen. Jesus ist nicht darauf eingegangen. Und er zitiert natürlich die entsprechende Stelle. Du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, niederwerfen und ihm allein dienen. Vielleicht war das noch das Einfachste, weiß ich nicht. Es war jetzt der dritte Angriff. Ich hätte jetzt wäre eher davon ausgegangen, dass sich das steigert. Für mich war das so ein Punkt, wo ich mir dachte, ehrlich, so offensichtlich. Manche von uns erwarten auch so offensichtliche Angriffe. Wir denken oft, da kommen Dinge auf uns zu und da steht ein großes Schild dran, Angriff. Oder manche Leute denken, Irrlehrer, die haben so ein Schild um den Hals, wo drauf steht, Irrlehrer. Oder die kommen in die Gemeinde und sagen, ich wollte bloß sagen, ich bin jetzt ein Irrlehrer, ich versuche jetzt hier irgendwas Böses zu machen. Nein, das ist oft versteckt. In dem Fall ist es ganz, ganz offensichtlich. Aber ich glaube persönlich, dass die gefährlichsten Angriffe eigentlich nicht die sind, die wir kommen sehen, sondern diejenigen, die irgendwie gut getarnt sind und wo wir nicht wirklich merken, was da passiert. Aber an dem Punkt ist dann auch zu Ende. Jesus sagt, Satan, hau ab. Und dann geht er. Weiß nicht, ob das jetzt die ganze Geschichte war. In der Bibel wird immer mal wieder gesagt, wenn wir alles aufschreiben würden, was da passiert ist, dann wäre die Bibel sehr viel dicker. So, es kann schon sein, dass Jesus noch in mehr Punkten versucht war. Aber das ist das, was aufgeschrieben war. Aber ganz zum Schluss passiert eben das, dass Jesus sagt so, jetzt ist genug, jetzt ist Ende. Und dann geht der Teufel auch. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, ob du gerade in so einer Situation bist, wo du so den Eindruck hast, ich werde gerade irgendwie versucht, ich werde angefochten. Manche von uns erleben das durch Umstände, wo Dinge kaputt gehen, wo Dinge schief laufen, wo Dinge in unserem Leben nicht so richtig funktionieren. Das, was bei Jesus war, war so ein bisschen auf einer anderen Ebene. Das war nicht, dass die Dinge bei Jesus irgendwie nicht richtig funktioniert haben. Das ist das, was später kam, wo er gute Dinge getan hat und es ist ihm schlecht ausgelegt worden, wo die religiösen Führer seiner Zeit nicht wirklich begeistert waren von dem, was er getan hat. Wo er eine Predigt gehalten hat und der Effekt war, dass ganz viele Leute weggelaufen sind. So, das ist das, was wir so typischerweise als Anfechtung oder sowas bezeichnen. Das bei Jesus war worüber wir typischerweise nicht so sehr viel reden. Das ist, du bekommst einen Gedanken, also meistens ist ja keine hörbare Stimme, wo der Teufel irgendwie zu uns redet, sondern das sind so Gedanken oder das sind irgendwelche Vorstellungen oder sowas, die plötzlich in dein Hirn oder in dein Herz kommen und wo du dir überlegst, soll ich das tun oder soll ich das nicht tun? Und ich glaube, darüber reden wir ganz, ganz wenig. Ich würde gerne das und das tun oder ich überlege mir, das zu tun, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das im Willen Gottes ist. Aber das, was hier passiert, ist, denke ich, was ganz, ganz Wichtiges und wir finden das und auch da wieder, ihr merkt, das ist dieses Prinzip, was mir einfach wichtig ist und was ich auch versuche, wirklich so zu leben. Die Bibel legt sich selber aus. In Jakobus 4, Vers 7, da finden wir den Vers, so seid nun Gott untertan oder ordnet euch Gott unter. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Ich denke, das ist wirklich so, wie es bei Jesus passiert ist und so, wie es uns Jakobus hier verspricht. Wenn wir uns dem Teufel entgegenstellen und er merkt, er bekommt bei uns keinen Fuß in die Tür, dann kann es sein, dass er einfach die Sache gut sein lässt und geht. Vielleicht nicht für immer. Ich glaube, bei Jesus war der auch nicht für immer. Aber er lässt uns dann auch mal in Ruhe. Und dann hast du wieder so eine Zeit, wo du ein bisschen durchatmen kannst. Aber der entscheidende Punkt dabei ist, wir sehen das im Jakobusbrief und wir sehen das in der Geschichte, wo Jesus versucht wurde. Da heißt es, widersteht dem Teufel. Das ist die eine Sache, die wir bei Jesus auch sehen, wo er sagt, Satan, hau ab. Aber der erste Satz in diesem Vers ist auch wichtig. Da heißt, ordnet euch Gott unter, seid Gott untertan. Oder wir könnten sagen, tut das, was Gott von euch will. Haltet euch an seine Gebote. Und wenn du möchtest, dass der Teufel dich in Ruhe lässt und dass diese Versuchungen aufhören und dass er sich zurückzieht, dann tu das, was Gott sagt. Ordne dich ihm unter. Mach einen Deal mit Gott, dass du sagst, ich möchte nicht bloß irgendwie meine Schuld loshaben. Deswegen, wir sagen ja immer, wenn jemand Jesus annimmt, wir nehmen Jesus nicht nur als unseren Erlöser an. Dass wir sagen, wir geben, wie ich es vorher gesagt habe, Gott unsere Sünde und wir bekommen ein ewiges Leben dafür. Der zweite Punkt ist uns genauso wichtig. Wir nehmen Jesus als Herrn an. Das heißt, er sagt, was Sache ist und wir halten uns daran. Wir ordnen uns ihm unter. Und dadurch, dass wir uns ihm unterordnen, dadurch haben wir auch seinen Schutz. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Cartoons oder Filme oder sowas kennt, wo so ein kleiner Wicht irgendwo steht und keine Ahnung, auf dem Schulhof oder so, da kommen dann Leute auf ihn zu und wollen ihm Angst machen und dann steht er da und konfrontiert die Leute ihm gegenüber und plötzlich kriegen die so einen starren Blick, drehen um und gehen wieder und er denkt, boah, ich habe den in die Flucht geschlagen und dann dreht er sich um und hinter ihm steht sein großer Bruder oder sein Papa oder eben irgendjemand, vor dem die Leute wirklich Angst hatten. Und ich glaube persönlich, dass es so ähnlich hier auch gemeint ist, was Jakobus sagt. So, wir ordnen uns Gott unter, damit stehen wir unter seinem Schutz. Wir stehen an der Seite Gottes und dann widerstehen wir dem Feind und Gott steht bei uns. Und dann flieht der Teufel von uns. Ich wünsche dir, dass du das erlebst. Weiß nicht, wie lange diese Versuchung gedauert hat bei Jesus. Das hört sich irgendwie so, das ging halt so kurz. Vielleicht hat es auch länger gedauert. Und ich persönlich glaube, dass die Versuchung bei Jesus, dass der Teufel ihn verlassen hat, nicht so sehr lange angedauert hat. Ich glaube, dass der Teufel gewusst hat, dass das ist die eine Chance, die Schlacht zu gewinnen. Vielleicht geht's bei dir auch nicht von heute auf nachher. Aber die Verheißung bleibt dieselbe. Ordne dich Gott unter, widerstehe dem Teufel und er flieht von dir. Und ich wünsche dir, dass du das erlebst, dass es gut ist, dich auf die Seite Gottes zu stellen, unverrückbar bei ihm zu bleiben, an seinem Wort festzuhalten, Gottes Wort auswendig zu lernen, das Wort einzusetzen, um in deinen Gedanken Ordnung zu machen und dem Feind zu widerstehen. Und dass du dann eben auch erlebst, dass diese Verheißung wahr wird, wie lange das auch immer dauert. Aber dass Gott zu seinem Wort steht und sagt, jetzt ist genug. So wie es bei einem Hiob war. Wir sehen bei Hiob oft nur das, was passiert ist. Aber was wir nicht sehen, ist, dass Gott Grenzen gesetzt hat. Er hat gesagt, bis hierher und nicht weiter. Und ich habe vorher gesagt, der Teufel spielt nicht fair, aber es gibt Grenzen, die er nicht überschreiten kann, weil Gott ihm diese Grenzen setzt. Und wenn Gott diese Grenze setzt, dann ist die gesetzt. Und wenn Gott sagt, jetzt ist Ende, dann ist Ende. Deswegen bleib an der Seite Jesu, bleib bei ihm, ordne dich ihm unter, bleib in seiner Nähe, in seinem Schutz, widersteh dem Teufel und dann flieht er von dir. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass es lebendig ist und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Ich danke dir, Herr, dass du uns dieses Wort gegeben hast, als Waffe für den Kampf, in dem wir stehen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, diese Waffe richtig einzusetzen. Nicht gegen andere Menschen, aber gegen den Feind. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst zu verstehen, wenn wir angegriffen werden, wenn wir versucht werden. Ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst zu sehen, wo uns der Feind eine Falle stellt, dass wir nicht reintappen, dass wir nicht das tun, was er will, sondern dass wir das tun, was du willst. Ich möchte dir danken, Herr, für deinen Heiligen Geist, den du uns gegeben hast, der zu uns redet, der uns aufmerksam macht auf Dinge, der uns dein Wort erklärt, der uns auch hilft zu verstehen, wo der Teufel versucht, uns vom richtigen Weg abzubringen. Und ich danke dir, Herr, dass du für uns einen Plan hast. Und dieser Plan ist, Herr, dass wir in deinen Wegen gehen und dass wir deinen Segen erleben. Und ich danke dir, Herr, dass du deinen Plan umsetzen wirst. Und ich, Herr, und ich hoffe viele, die hier anwesend sind oder die uns zuschauen, wir haben diese Entscheidung getroffen. Wir wollen auf deiner Seite stehen. Wir wollen deinen Weg gehen. Und wir wollen deinen Segen erfahren. Und dafür danken wir dir, Herr, in Jesu Namen. Amen.